Eskalation zwischen den Zuschauerrängen und der Polizei. Am 27. November 2025 treffen die beiden Fußballteams Aston Villa Football Club und die BSC Young Boys in einem Spiel der Europa League aufeinander. Während des Spiels im Villa Park in Birmingham kam es zu einer Episode von ernsthafter, kollektiver Gewalt. Mehrere Polizisten wurden angegriffen, diverse Zuschauerinnen festgenommen und einer von ihnen erhielt eine Haftstrafe von 2 Monaten. Wie es zu diesem überraschenden Fall schwerer kollektiver Gewalt kam, ob diese abgewendet hätte werden können und wie solche Zwischenfälle in Zukunft umgangen werden können, sind die Fragen der heutigen Rechtsfolge.
Im vollgepackten Studio befinden sich als Gäste heute das Team der Forschungsstelle Gewalt bei Sportveranstaltungen. Dr. Alain Brechbühl erwarb sein Bachelor- und Masterdiplom im Bereich der Sportwissenschaft mit einem Minor in Geschichte an der Universität Bern. Danach doktorierte er am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern zum Thema Eskalation versus Nicht-Eskalation von Fangewalt im Fußball. Nun arbeitet er als Projektverantwortlicher bei der Forschungsstelle Gewalt bei Sportveranstaltungen am Institut für Strafrecht und Kriminologie, angegliedert an der Abteilung von Professor Jonas Weber. Gianreto Pfister absolvierte ebenfalls seinen Bachelor und Master im Bereich der Sportwissenschaft mit einem Minor in Geschichte an der Universität Bern. Aktuell doktoriert er zum Thema eine fanbezogene Perspektive auf die Polizeiarbeit bei Fußballspielen in der Schweiz, eine Frage der Identität und Legitimität. Dazu arbeitet er als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern bei Professor Jonas Weber. Tim Willmann studierte Rechtswissenschaften auch an der Universität Bern. Aktuell arbeitet und doktoriert er als wissenschaftlicher Assistent bei Professor Dr. Jonas Weber am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern zum Thema polizeiliche Auflagen an die Veranstaltenden von Fußballspielen in der Schweiz. Eine normative und empirische Analyse von Artikel 3a des Hooligan-Konkordats. Danke vielmals, haben Sie sich heute Zeit genommen, um sich unseren Fragen zu widmen.
Ja, vielen Dank im Namen von uns dreien ganz herzlich für diese Einladung zum Gespräch.
Mit im Gespräch sind heute wie immer die Co-Hosts des Podcasts Rechtsfolge, Veronique Schmid und meinerseits Noel Stucki.
Ja, auch willkommen meinerseits. Langjährige Hörerinnen des Podcasts haben sicher bereits bei der Verlesung der Namen gemerkt. Unsere Vorgängerinnen durften Dr. Brechbühl und Herrn Willmann bereits vor 3 Jahren zu ihrer Forschungsstelle interviewen. Doch heute interessiert uns ein ganz spezifischer Fall, der Fall Birmingham. In ihrer Aufarbeitung der Geschehnisse vom 27. November werden direkte Observationen als eine der primären Quellen der Daten genannt. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie am Spieltag vor Ort waren?
Nun, dabei geht es um ein internationales Projekt im Rahmen eines schweizerischen Nationalfonds-Projekts, das wir gemeinsam mit unseren Partnern in England, Professor Clifford Stott, der Open University, durchführen. Und dabei ist die zentrale Frage eigentlich, wie beeinflussen die normativen Rahmenbedingungen das Handeln der Polizei? Und wie wirkt sich dieses auf die Fußballfans aus? Wir erheben dazu Daten sowohl in der Schweiz wie auch in England und waren deshalb im Rahmen einer gemeinsamen Spielbeobachtung vor Ort.
Spannend. Also ich kann mir vorstellen, Sportveranstaltungen eben dieser Größe, ein solches Fußballspiel, die verlangen ja ein immenses Maß an Planung, an Risikoeinschätzung und internationaler Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Polizeikräften. Nun, können Sie uns sagen, wie sah die Risikobeurteilung vor dem Match aus und wie hat sich die Polizei auf dieses internationale Spiel vorbereitet? Und vielleicht auch, welche Möglichkeiten gibt es generell, wie sich die Einheiten der Polizei auf solche internationalen Spiele vorbereiten können?
Ganz allgemein verwendet in Europa die Polizei in der Regel so ein dreistufiges Risikoeinteilungsmodell. Low Risk, Mid Risk und High Risk, wie die deutsche Übersetzung sagt. Tiefes Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko. Es geht dabei insbesondere um das Risiko für Gewalt und Ausschreitungen. Dieses konkrete Spiel war als mittleres Risiko, also als Mid-Risk-Spiel klassifiziert. Das heißt, das Risiko für Gewalt wurde eigentlich nicht als allzu hoch eingestuft bei diesem konkreten Spiel. Das ist bedingt beispielsweise durch den Punkt, dass keine Rivalität zwischen den Fans, den Fankurven bestand, zwischen Aston Villa und Young Boys. Es waren auch nicht irgendwie übermäßige Spannungen gegenüber der Polizei bekannt. Im Gegenteil, man berichtete eigentlich eher von positiven Erfahrungen zwischen den Berner Fußballfans und der englischen Polizei, die im Rahmen internationaler Spiele gemacht wurden. Der Fokus lag insbesondere so ein bisschen, oder das Augenmerk lag insbesondere auf der An- und Abreise der Gästefans, das kann man sagen. Auch der Einlass ins Stadion lag im Fokus, wo man dachte, da könnte es zu Spannungen kommen, beispielsweise aufgrund von mitgebrachten Fanutensilien, die hier in der Schweiz gang und gäbe sind, in England aber teilweise spezielle Zertifikate verlangt werden. Was aber ganz klar nicht im Zentrum stand, da nehme ich jetzt natürlich schon ein bisschen etwas vorweg, war das Handeln im Stadion selbst. Da sah man kein Risiko im Hinblick auf Gewalt. Wie kann das die Polizei machen? Nun, das geht eigentlich so, dass man hier vor allem über die Clubs, aber auch über anderes Personal der lokalen Polizei, in diesem Fall der Berner Polizei, Informationen einholt zu diesen verschiedenen Aspekten. Beispielsweise, was ist die Fankultur und Identität dieser Fankurve? Was für Fans kommen an diesem Spieltag? Wie ist normalerweise der Ablauf an solchen Spieltagen für diese Fans? Wie sind sie organisiert? Und dann ganz simple Sachen wie, wo ist der Besammlungsort der Fans? Wie gelangen sie dann zum Stadion? Wie steht es eben auch um die Rivalität mit den gegnerischen Fans beispielsweise? Ist da etwas vorhanden? All diese Informationen sind sowohl beim Club wie auch bei der lokalen Polizei, der Kantonspolizei Bern, in der Regel gut vorhanden und können übermittelt werden.
Ja, spannend. Also Sie haben jetzt bereits angesprochen, dass eben das Verständnis der Fans, der Teams sehr relevant ist, also das Verständnis dieser Gruppe als Kollektiv. Und man spricht ja, wenn man sich ja mehr oder weniger mit Fankultur auseinandersetzt, hört man ja oftmals auch den Begriff Ultras. Und vor allem eben oftmals auch, glaube ich, auch bei Spielen, die auch im Ausland sind, sind ja meistens eben auch die Ultras, die sind immer da. Und ja, das ist so in der Identität der einzelnen Personen drin. Können Sie uns vielleicht sagen, zu Beginn, was genau Ultras sind und wie würden Sie die EBE Ultras als Kollektiv charakterisieren? Also sind sie bekannt dafür, gewaltsam zu werden oder ja, oder auch einfach generell mehr als andere Ultra-Fans? Oder kann man das hier irgendwie beschreiben?
Also die Ultras stellen eigentlich so den auffälligsten Teil der Fanszene in der Schweiz jeweils dar. Sie zeichnet aus, dass sie Woche für Woche in den Fankurven stehen, dass sie auch, Sie haben es bereits gesagt, auswärts bei jedem Spiel ihrer Mannschaft mit dabei sind und sie auch lautstark unterstützen. Also sei das jetzt mit groß angelegten Choreografien, mit orchestriertem Fangesang oder auch durch den Einsatz von Pyrotechnik beispielsweise. Die Ultras verstehen sich auch etwas als kritische Stimme im Stadion und protestieren beispielsweise mit Bannern, die sie jeweils selbst gestalten, gegen Kommerzialisierung des Fußballs oder gegen die Repression von Fans. Zudem sind sie in verschiedenen Gruppen organisiert und durchaus auch hierarchisch aufgebaut. Die IB-Kurve ist sicher eine, würde ich jetzt mal sagen, der größeren Fankurven in der Schweiz, wenn wir uns jetzt die Zahlen des Bundesamts für Polizei FEDPOL der vergangenen Saison anschauen, muss man hier ganz klar sagen, dass die BSC-IB-Fans kaum mit physischen Gewalthandlungen auffallen. Also im Rahmen der Super League beispielsweise waren sie nur in einem Spiel, welches als rot bewertet wurde, involviert. Das ist relativ wenig, wenn man das mit anderen Super League-Clubs vergleicht. In den vorherigen Jahren kam es unregelmäßig zu Zwischenfällen. Die BSC-IB-Kurve ist aber sicherlich nicht als spezifisch aggressive Kurve bekannt. Klar, in dieser Szene kommt es zu Gewalt, also das kommt vor, aber es ist jetzt nicht das, was die Fanszene ausmacht. Da dominieren schon der Support der Mannschaft und das Kreative.
Und wahrscheinlich hat auch diese Einstufung der Ultras dazu geführt, dass es wie der Match als Ganzes als mittelgefährlich eingestuft wurde. Habe ich das so richtig verstanden?
Ich denke, da wurden schon die Erfahrungen, insbesondere im Rahmen der anderen internationalen Spiele, auch mit einbezogen, wo es weitestgehend eigentlich friedlich blieb, bis einmal auf einen Zwischenfall beim Einlass. Das sind sicherlich diese Aspekte, die dort beigetragen haben, die eben sich auch ein Stück weit auf diese Bewertung in Grün, Gelb und Rot, die nach den Spielen vorgenommen wird, wo eingeschätzt wird, wie friedlich war das Spiel oder wie gewaltgeladen, das fließt dort direkt mit ein. Und genau darauf hat auch die Einschätzung basiert. Sind das Erfahrungswerte?
Okay, sehr spannend. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen näher an Ihren Bericht gehen, also im Bericht steht, dass die Kantonspolizei Bern ein sogenanntes ESIM-basiertes Dialogmodell mit Contact Officers entwickelt hat. In Birmingham wurden aber dort irgendwie nur 3 Spotter eingesetzt. Weiter erwähnt der Bericht zudem auch noch, dass Contact Officers auch innerhalb der Schweiz noch zu wenig genutzt werden. Können Sie uns erst einmal möglicherweise dieses Dialogmodell erklären und dann auch, wie beurteilen Sie die Relevanz dieser fehlenden Spotter?
Da muss man vielleicht beim Begriff der Spotter ansetzen. Spotter in der Schweiz, teilweise auch als szenenkundige Beamte bezeichnet, werden von allen Schweizer Polizeikorps mehr oder weniger eingesetzt, sind auch im internationalen Feld verbreitet. Und das Spezielle an Spottern ist, dass sie traditionell repressive und dialogorientierte Aufgaben kombinieren. Das heißt, sie sind sowohl für den Dialog mit den Fans und dem Club zuständig, wie aber auch für Aspekte wie Deanonymisierung, eben Täteridentifikation. Sie sind dann auch die Personen, die eigentlich involviert sind, wenn es darum geht, Fernhaltemaßnahmen beispielsweise gegen Fans auszusprechen. Da kommen die Spotter zum Zug. Das Spezielle an diesen Contact Officers oder der Kontaktperson Fan, wie sie zu Deutsch genannt wird von der Kantonspolizei Bern, ist, dass diese Person eigentlich nur die dialogorientierten Aspekte in ihrem Aufgabengebiet hat und repressive Aspekte eben nicht zum Pflichtenheft gehören. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass in der Schweiz vielerorts, aber spezifisch auch im Kanton Bern mit BSC IBE ein Stück weit die Erfahrung gemacht wurde, dass eben genau diese repressiven Elemente im Rahmen dieser Spotterfunktion dafür sorgen, dass sie als teilweise eben Feindbild, insbesondere von ultraorientierteren Fans, wahrgenommen werden und so die ganze Dialogkomponente gar nicht mehr in dem Sinne mehr ausüben können. Wir haben diese Kontaktperson-Fan-Funktion evaluiert und haben dabei eigentlich gesehen, dass es schon ein Stück weit dort dann zu einer Differenzierung kommt, dass diese Personen näher zu den Fans können und weniger als Bedrohung wahrgenommen werden. Aber man muss auch klar sagen, auch sie bleiben Polizisten und werden mit viel Skepsis betrachtet. Aber gleichwohl bietet dieses Mehr an Nähe natürlich Möglichkeiten und Chancen, wenn es so um den Bereich dynamische Einsatzführung geht. Also es ergibt sich eine Situation, wie reagieren wir jetzt darauf, wie gehen wir damit um? Und wenn da eine Person näher am Ball sein kann, bietet das mehr Möglichkeiten, dort zu einer konstruktiven Lösung zu kommen.
Ja, danke vielmals für diese Ausführung. Der Bericht betont auch, dass es hier nicht um Schuldzuweisung geht. Also, dass sie nicht mit ihren Ausführungen über die Geschehnisse jemand Spezifisches, die Polizei oder die Fans, wirklich mit Schuld belasten wollen. Wo lagen denn strukturell, nicht personell, die Lücken in der Vorbereitung?
Ja, also da sprechen Sie einen sehr relevanten Punkt an. Der Bericht soll eben nicht eine Schuld zuweisen einem Akteur bei diesem Spieltag, sondern möglichst detailliert und umfassend aufzeigen, was denn an diesem Spiel passiert ist von A bis Z, um einerseits mal die Komplexität von einem solchen Spieltag darstellen zu können und aber auch um aus begangenen Fehlern oder nicht optimal abgelaufenen Passagen zu lernen, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr zu solchen Vorfällen kommen kann. Und das macht dieser Bericht aus unserer Sicht eben gut, weil er aufzeigt, dass bereits vor dem Spieltag nicht oder nicht ausreichend auf die Gäste-Fangruppe eingegangen wurde und auf deren fankulturellen Eigenheiten, die eben von relevant sind. Das geht einerseits um die Ansprechpersonen, welche Personen innerhalb der Fans, rund um die Fans herum, sind eben einflussreich, mit welchen kann man da Absprachen treffen, wie sind Fans organisiert, haben die eine Hierarchie und welche Identität bringen sie mit, welche Haltung gegenüber der Polizei. Anscheinend wurde das nur ungenügend gewürdigt, was sich dann auch beim Spieltag selbst zeigte.
Nun, das Spiel fand ja, wie wir bereits zu Beginn erwähnt haben, im Villa Park statt, dem Heimstadion von Aston Villa Football Club. Der Großteil der IBE-Fans erreichte Birmingham am frühen Nachmittag des Spieltags und traf sich dann vorab an einem besprochenen Treffpunkt im Zentrum der Stadt. Nun, können Sie uns hier vielleicht mal irgendwie mitnehmen, also was passiert zwischen der Ankunft der Fangruppe, also der IBE-Fans, und dem Beginn des Fanmarsches? Wie war die Stimmung unter den Fans und gab es vielleicht hier bereits Anzeichen dafür, dass diese Risikoeinschätzung vielleicht in eine andere Richtung gehen könnte? Also gab es da bereits Spannungen zwischen der Polizei und den Fans?
Ja, eigentlich im Gegenteil. Die Stimmung unter den Fans haben wir zu diesem Zeitpunkt als ausgelassen wahrgenommen. Die Fans, Sie haben es bereits gesagt, fanden sich frühzeitig am kommunizierten Treffpunkt ein. Also dieser Treffpunkt wurde auch mit den lokalen Behörden ausgemacht und organisiert und kommuniziert. Und viele der Fans waren dort in verschiedenen Bars eigentlich anwesend und warteten auf das Spiel. Die Polizei war da mit ein paar uniformierten Beamten rund um diese Bars anwesend und sie suchten auch das Gespräch zu diesem Zeitpunkt mit dem Sicherheitsverantwortlichen beispielsweise oder mit den Fanarbeitenden von eBay. Es waren jedoch keine größeren Reibungen erkennbar, bis auf eine Situation, als ein englischer Polizist begleitet von einem szenekundigen Beamten aus der Schweiz durch eine Bar ging, in welchen die Fans saßen, und das sorgte da etwas für Spannungen, aber das war jetzt eher eine etwas kulturell bedingte Gewohnheit der länderspezifischen Polizeiarbeit, die das vielleicht ein bisschen für Spannungen da gesorgt hat. Ansonsten organisierten sich die Fans von BSC eBay eigentlich mehrheitlich selbst und autonom, so wie sie das bei Auswärtsspielen eigentlich üblich ist. Das heißt, sie versammelten sich selbstständig auf der Straße vor den Bars, bevor sie dann anschließend als geschlossene Gruppe mit einem Fanmarsch losgingen.
Ja, spannend. Also ich selbst habe ja auch eine gewisse emotionale Nähe zum englischen Fußball und war deshalb auch schon in England an Fußballspielen. Und das ist mir dort wahrscheinlich auch, als ich das erste Mal dort war, auch aufgefallen, dass es dort bereits vor dem Spiel hat eben unterschiedliche Gewohnheiten gibt, die ich aus dem Schweizer Fußball noch nicht gekannt habe. Und nun, wie machen sich eben genau diese kulturell bedingten Gewohnheiten der länderspezifischen Polizeiarbeit in solchen Momenten bemerkbar?
Also das Vorgehen der englischen Polizei bei Fußballspielen ist in der Regel sehr stark auf Dialog ausgerichtet. Und es ist üblich, dass Polizisten und Polizistinnen an einem Spieltag in die Pubs der Fans gehen beispielsweise und dort auch das Gespräch mit den Fans suchen. In der Schweiz ist das sehr unüblich, zumal die Polizeikräfte darauf bedacht sind, genügend Distanz zu den Fans zu wahren an einem Spieltag. Als, wie erwähnt, eben der englische Polizist zusammen mit dem szenekundigen Beamten aus der Schweiz durch diese Bar ging, waren sie überrascht über die Zurückhaltung und die etwas angespannte Stimmung unter den IB-Fans, die ein solches Vorgehen aus der Schweiz schlicht nicht gewohnt sind.
Ja, genau in diesem Moment macht sich wirklich eben diese Kultur einfach bemerkbar, weil für uns in Bern wäre es natürlich schon etwas erschreckend, dann plötzlich die Polizei in einem vollen IB-Pub zu sehen. Ja, also gehen wir weiter in den Geschehnissen. Es kam ja dann zu einem Fanmarsch. Für diese, die es nicht wissen, ein Fanmarsch ist ein typischer, sehr symbolischer Ausdruck der Ultra-Identität. Zentral für so die kollektive Selbstdarstellung und den Gruppenzusammenhalt. Das hat man sicher schon mal in Bern beobachtet, von den IB Ultras eben, aber das ist wirklich weit verbreitet. Es handelt sich typischerweise um einen hochgradig geordneten, choreografierten Lauf, oft hin zum Stadion, der sich unter anderem stark an internen Hierarchien orientiert. Einflussreichere Gruppierungen nehmen die Spitze des Zuges ein, angeführt von einem sogenannten Capo, das ist so ein Vorsänger, und unterstützt von Stellvertretern, während dem transparente Sprechchöre und gemeinsame Bewegungsabläufe sowohl Einheit als auch Status zum Ausdruck bringen. Nehmen Sie uns doch mit an diesem Fanmarsch von diesem Tag. Wie sah da das Polizeiaufgebot aus? Also waren auch andere Begleitpersonen beim Marsch dabei? Und wenn ja, wie sahen deren Funktionen aus und wie war die Stimmung unter den Fans?
Ja, wir waren selbst eben bei diesem Fanmarsch ebenfalls in der Peripherie dabei, haben diesen beobachten können und aus unserer Sicht war das aufgestellte Dispositiv der Polizei gut. Das war aus unserer Sicht nicht irgendwie einschüchternd. Wir haben da einige PolizistInnen vor diesem Fanmarsch, rund um den Fanmarsch herum gesehen. Das war aber so normale Uniformpolizei und keine schwer ausgerüsteten PolizistInnen mit Helm oder Schutzausrüstung. Das war aus unserer Sicht gut gelöst. Es gab da auch spezielle Football Officers, die ein bisschen näher an dieser Thematik dran sind, ein bisschen mehr Wissen mitbringen als eine Durchschnittspolizistin und die eben insbesondere für diesen Dialog verantwortlich sind und diesen Dialog zu den Fans suchen sollen. Neben der Polizei gab es viele Begleitpersonen aus der Schweiz, also von IB war relativ viel Personal da. Der Sicherheitsverantwortliche haben wir bereits gehört, es waren diverse Stewards von IB dabei, aber auch fanbezogene Rollen, wie der Supporter Liaison Officer, der wurde früher Fanverantwortlicher genannt, oder auch die Fanarbeit Bern. Und so mit dieser gesamten Prozession setzte sich dann dieser Fanmarsch in Bewegung, der zog durch die Innenstadt zu einem nahegelegenen Bahnhof und von dort durften dann die IB-Fans zum Stadion fahren mit einem Zug. Und während dieses Fanmarsches zeigte sich eben so das ultratypische Verhalten, das Sie bereits angetönt haben. Also da wurde einigermaßen selbstbestimmt den Weg zum Bahnhof gefunden. Da hat man unter einer Brücke mal angehalten, um gemeinsam ein Lied zu singen. Die Kommunikation zwischen der Polizei und den Fans, die lief primär über diese Begleitpersonen, eben beispielsweise Sicherheitsverantwortliche oder Fanarbeit. Die Stimmung war aber während der gesamten Zeit gut und auch friedlich. Es gab auch nicht große Kontakte zu Heimfans, zu Fans von Aston Villa. Und wenn das kam, wenn mal ein Heimfan mit einem Aston Villa-Shirt vorbeilief, dann war das nicht irgendwie aggressiv oder feindlich geprägt. Die Fans fuhren dann mit dem Zug zum Stadion und ohne größeren Probleme oder Vorkommnisse trafen die Fans dann knapp 90 Minuten vor Anpfiff beim Stadion ein.
Und wie verlief dann der Weg von dieser Ankunft in das Stadion rein? Also gab es da Reibungen zwischen den Ultras und der Polizei beim Eintritt oder lief das ganz ruhig?
Ja, da waren eben so kulturelle Finessen erkennbar, die sehr im Detail gesucht werden müssen, aber trotzdem von relevant sind. Ich gebe gerne ein Beispiel. In England ist es üblich, dass man schon vor dem Stadion so eine Personenvereinzelung vornimmt. Also, dass man schon vor den Stadioneingängen kontrolliert, ob jemand ein Ticket hat, damit nicht größere Menschenmassen gemeinsam ins Stadion wollen. Das ist so eine Crowd-Management-Lösung, damit es eben keine größere Massierung von Menschen gibt. Die IB-Fans mussten ebenfalls durch einen solchen Soft-Ticket-Check, wie man das nennt, rund etwa 60, 70 Meter vor dem Stadion. Und bei diesem Soft-Ticket-Check wurden die IB-Fans gesplittet, weil man eben nicht wollte, dass die ganze Gruppe gemeinsam das Stadion betritt. Aus Crowd-Management-Überlegungen ist diese Maßnahme total sinnvoll und wie gesagt in England auch etabliert, aber eben nicht kompatibel mit den mit dem Auftreten der Ultras und der Ultrakultur, weil diese zeichnet sich eben gerade aus, dass die ganze Gruppe gemeinsam von A nach B reist und das Stadion betritt. Deshalb führt es dazu, dass die vordere Gruppe von IB-Fans einfach ein paar Meter nach diesem Soft-Ticket-Check stehen blieb, was jetzt nicht verboten ist, aber die ganze Maßnahme obsolet macht, weil ja eben die Personen trotzdem als gemeinsame Gruppe das Stadion betreten möchten. Also die Maßnahme hat in diesem Moment keinen Zweck mehr erfüllt, beziehungsweise war fast schon etwas kontraproduktiv, da so ein bisschen Unruhe unter den Beteiligten auslösen. Die vordere Gruppe von Fans waren schnell unsicher, ja, dürfen wir gemeinsam das Stadion betreten, müssen wir jetzt uns aufteilen in kleine Gruppen. Und diese Unsicherheit wurde auch von der Polizei registriert und die Polizei konnte das aber nicht direkt einem Grund zuordnen, weil es eben in England normal ist, dass die Personen durch diese Vereinzelungsanlage in kleine Gruppen gesplittet werden. Das konnte man dann auflösen, es gab keine größeren Probleme, aber das ist so ein gutes Beispiel, wie eben diese kulturellen Eigenheiten von größer Relevanz sind. Der Einlass selbst war dann ebenfalls etwas unruhig. Es gab kleinere Unsicherheiten, wer wo anstehen musste, beispielsweise wo der Eingang für Frauen sind. Begleitpersonen von IB, von der Fanarbeit und aber auch einzelne Ultras selbst halfen da mit bei der Koordination, haben geschaut, okay, ihr geht dort lang. Und so konnte dann der Einlass relativ zügig abgewickelt werden und es gab auch keine größeren Probleme in Bezug auf Trommeln oder Fahnen, so diese Fanmaterialien, die Herr Brechbühl schon angesprochen hat. Also der Einlass ging auch dort verhältnismäßig gut und zügig voran, damit dann alle Personen im Stadion waren.
Gut, also in dem Fall gab es vor dem Spiel oder außerhalb des Stadions eigentlich wie verlief jetzt wie aus meiner Perspektive relativ viel ruhig mit einzelnen Unruhen und ja, kleineren, kaum erwähnenswerten Zwischenfällen. Und dann, wenn wir uns jetzt nun ins Stadion bewegen. Das Spiel begann ja um 17.45 Uhr und gemäß Ihrer Recherche relativ harmlos. Das heißt, es gab Fangesänge wie üblich und die IB-Ultras waren in der ersten Halbzeit gut erkennbar zur Seite des IB-Tors positioniert. Nehmen Sie uns doch auch hier vielleicht chronologisch durch diese erste Halbzeit. Was führte zu der ersten auffälligen Aktion der Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, eine der ersten auffälligen Situationen aus unserer Sicht war beispielsweise ein Eckball von Aston Villa in der 14. Minute, gleich direkt vor dem Gästesektor, in dem sich die IB-Fans befanden. Bereits dort haben wir festgestellt, dass von den IB-Fans einzelne kleinere Gegenstände in Richtung des Aston Villa-Spiels flogen. Das ist in der Schweiz eigentlich nichts Unübliches, das kommt immer wieder vor. Der Unterschied zu England ist hier, dass in der Schweiz Wurfnetze vor den Heim- und Gästesektoren hängen, die eben ein solches Werfen von Gegenständen abfangen sollen. Eine zweite Szene war dann anschließend das Tor durch den Spieler von Aston Villa in der 26. Minute. vielmehr aber noch sein Jubel, als er direkt vor den Gästesektor der IBE-Fans ging und dort mit Blick in die Fans hinein jubelte. Das wurde dann von den Ultras gewissermaßen als Provokation wahrgenommen und aufgefasst. Und dadurch flogen dann entsprechend auch relativ viele Gegenstände in Richtung des Spielers, seien das jetzt Becher oder Feuerzeuge oder solche Dinge. Das führte dann auch zu einem ersten kleinen Cut, wenn man das so nennen möchte. Also die Polizei stellte sich dann vor diesem Gästesektor bei den IBE-Fans in Standarduniform auf, also noch nicht jetzt in schwerer Uniform, aber bereits mal mit einer ersten Präsenz.
Und erachten Sie dieses Verhalten als angebracht, um die Situation zu deeskalieren, oder wäre hier aus Ihrer Sicht ein anderes Verhalten zielführender gewesen?
Es ist etwas schwierig. Die genaue Aufgabe der Polizei in der Situation war jetzt, zumindest auch für uns, etwas unklar. Es ging dabei wohl eher um eine Präsenz, eine sichtbare oder physisch sichtbare Barrikade zwischen den Fans und dem Spielfeld. Aber es gab ja zu diesem Zeitpunkt keine Verhaftungen oder Festnahmen im Sektor der Gästefans. Die Problematik, die damit aber einherging, war ein Stück weit eben wieder diese Nähe. Wir hatten dann plötzlich eben die Situation, dass Fans und die Polizei relativ nah jetzt aufeinander standen. Und wie wir ja bereits gehört haben, sind sich Schweizer Fußballfans, insbesondere die organisierten Fans, eine solche Nähe gar nicht so wirklich gewohnt. Das führte dann ein Stück weit auch zu gegenseitigen Provokationen zwischen Fans und Polizei. Vielleicht wäre hier irgendwie ein Lösen der Situation über Clubpersonal oder etablierte Ansprechpersonen zielführender gewesen, weil auch diese Polizeipräsenz verhinderte, wie wir dann im weiteren Spielverlauf gesehen haben, das Werfen weiterer Wurfgegenstände durch die Fans ja nicht. Also das konnte durch die Polizei schlicht und einfach nicht gewährleistet werden.
Nun, der Punkt der Eskalation gemäß dem Bericht war ja das Vorrücken des bekannten eigentlich Ultra-Anführers und das subsequente Einschreiten der Polizei. In Ihrer Arbeit werten Sie dies als ein Missverständnis. Wieso und woher stammt dieses?
Nach dem zweiten Tor durch Aston Villa und erneuten Würfen durch einen, ich sage jetzt mal, ein Stück weit wurde der Jubel wieder in Richtung Gästesektor angedeutet, dann auf halbem Weg aber abgebrochen durch den relevanten Spieler, wurde der BSCIB-Captain Benito vom Schiedsrichter zu seinen BSCIB-Fans geschickt. Er solle mit den Fans sprechen, um dort ein Stück weit eben diese weiteren Würfe zu unterbinden und ein Stück weit dort positiv auf die Fans einzuwirken. Das tat Benito dann auch, also er kam zu der Bande hin und winkte den übrigens auch intern als Ansprechperson designierten, ja fast wie Anführer oder eben diesen einflussreichen Fan zu sich herunter, damit eben dieser dann im Sinne einer, man würde sagen, Selbstregulation auf die weiteren Fans einwirken würde. Eigentlich ja ein sehr zielführendes Vorgehen, könnte man sagen. Nun kam aber die Bewertung der Polizei und die Polizei wertete dies eigentlich als Übertretung. Dass dieser Fan sich dann eben nach unten bewegt hat zum Spielfeld, das war etwas, was die englische Polizei schlicht und einfach nicht kannte. Das existiert de facto nicht in der englischen Liga, dass man unter den Fans wie eine designierte Ansprechperson hat und der Kapitän der Mannschaft dann plötzlich mit einem Fußballfan spricht. Und der dann auch, der Fußballfan, der dann auch noch freiwillig irgendwie unterstützt und versucht, da etwas zu regulieren und zu regeln. Kam es also dazu, dass die Polizei eigentlich diesen Fan gepackt hat und abführen wollte und seine unmittelbaren Kollegen reagierten natürlich mit unakzeptabler Gewalt gegen diese Festnahme, weil sie dies als absolut illegitim empfanden. Die Folge ist ja eigentlich reichlich bekannt. Das kam dann eben genau zu diesen wüsten Gewaltsequenzen gegenüber der Polizei mit der Folge von 2 festgenommenen Fans und der Gefängnisstrafe.
Also habe ich das richtig verstanden? Aber die Idee eigentlich von diesem Selbstregulierung durch den eBay-Captain und dem Anführer eBay-Fans, das kam vom Schiedsrichter, diese Idee, das zu tun.
Genau, das ist auch nichts völlig Unübliches. Also die Schiedsrichter tun dies hin und wieder einmal, auch im Schweizer Ligabetrieb teilweise kommt das vor, dass Schiedsrichter sagen, hey, geh doch einmal kurz zu eurer Fankurve hin und versuch diese einmal ein bisschen zu beruhigen, weil den Schiedsrichtern auch bekannt ist, dass eben diese Verbindungen da existieren. Und das sind ja sehr engagierte Fans, oder? Die sind ja wirklich nicht nur bei den Spielen aktiv, sondern betätigen sich sonst auch sehr konstruktiv in der Regel am gesamten Club- und Vereinsleben und sorgen dort in dem Sinn für den organisierten Support.
Und es war ja ein internationales Spiel und dann nehme ich an, dass es ein, also dort werden ja auch internationale Schiedsrichter eingesetzt, weil ich habe mich dann gefragt, wenn das jetzt ein englischer Schiedsrichter gewesen wäre, würde es mich verwundern, wenn er dies auch gemacht hätte, im Wissen darum, dass es ja in der englischen Fußballkultur nicht üblich ist. Hat das auch einen Einfluss? Wissen Sie das? Oder?
Ja gut, man muss ja sagen, diese Ultra-Fußballkultur, Fußball-Fankultur, ist ja etwas, das es nicht nur in der Schweiz gibt, sondern fast alle zentral- und westeuropäischen Länder haben doch eine sehr dominante, ultra-dominierte Fankultur. Nehmen wir als Beispiel Deutschland, nehmen wir Italien, Frankreich. Überall dort sind ein Stück weit ähnliche Mechanismen vorhanden. Man könnte fast ein bisschen sagen, England ist dort so ein bisschen der Außenseiter. Und diese Schiedsrichter, die pfeifen ja in der Regel auch eben Spiele mit internationaler Beteiligung, teilweise auch in anderen Ländern. Und ich würde davon ausgehen, dass die meisten Schiedsrichter eben diese Mechanismen kennen.
Okay, ja.
Ich hätte da noch kurz eine Nachfrage. Und zwar, also wir haben ja jetzt nun die Situation, wo sich die Polizei vor den Ultras befindet und der Schiedsrichter sagt dem Captain, jetzt sprich mit den Ultras. Wie hat denn die Polizei diese Interaktion nicht sehen können zwischen dem Schiedsrichter und dem Captain? Also, dass sich das so in dem Moment angekündigt hätte?
Das ist eigentlich relativ simpel erklärt. Die Polizisten standen mit dem Rücken zum Spielfeld, Blickrichtung Fußballfans. Das heißt, diese kurze Interaktionssequenz, das war ja direkt beim Wiederanpfiff nach dem Tor, die haben die Polizisten, die dort eben standen, schlicht und einfach nicht mitkriegen können, es sei denn, sie hätten sich umgedreht. Also ich glaube, das ist eine relativ simple Erklärung, wie das eben an ihnen vorbeiziehen konnte.
Nun, es steht ja nun 2-0 und die Stimmung nicht mehr so gut, oder? Und ziemlich geladen. Wie ging das Spiel weiter? Wie sah die zweite Halbzeit aus? Und wie war die Stimmung zwischen der Polizei und den eBay-Fans nach dem Spiel?
Nach diesen Ausschreitungen wurde von der englischen Polizei dann ebenfalls die etwas schwereren Einheiten wurden eben als Reihe dorthin geschickt. Das heißt, die Personen mit Helm und Schutzausrüstung. Es kam von Seiten den eBay-Fans dann nicht mehr zu weiterer physischer Gewalt jetzt im Stadion, aber man hat ein Stück weit aus Protest gegenüber diesen Vorkommnissen einen Stimmungsboykott gemacht für eine Weile. Das heißt, es kamen keine Gesänge mehr von Seiten der Gästefans. Ungefähr ab der 60. Minute wurde dann dieser Boykott aufgelöst und man hat wieder normal die Mannschaft angefeuert. Das Spiel verlief die restliche Zeit dann ruhig. Und nach dem Spiel kam es zu einem, ja, man würde sagen, wie ein loses Einkesseln der Fans vor dem Gästesektor. Also die Fans, die rauskamen, die fanden sich eigentlich so in einem Polizeikessel wieder, der durch eben schwerere Einheiten der Polizei gemacht wurde. Das war aber durchlässig. Also wenn man jetzt fand, ich möchte aus diesem Kessel raus, wurden die meisten Fans dann irgendwie auch durchgelassen. Es war eine etwas konfuse Situation. Die meisten blieben aber innerhalb dieses Kessels und dann wurde eigentlich durchgegeben, dass man die IB-Fans jetzt zum Bahnhof begleitet und dass man jetzt in diesem Kessel bleiben soll. Und so ging es dann eigentlich in eben relativ enger Begleitung durch den polizeilichen Ordnungsdienst zum Bahnhof, wo sich dann eigentlich das Geschehen auflöste. Die Fans reisten dann zurück in die Innenstadt oder zu ihren Hotels und der Polizeieinsatz per se mit dem Ordnungsdienst wurde dann auch aufgelöst. Es ging dabei wohl eher so ein bisschen darum, dass man von Seiten Polizei jetzt auch Stärke zeigt und Präsenz zeigt, dass man keine weiteren Zwischenfälle mehr akzeptieren wird. Die Fans von IB blieben aber sehr ruhig und zurückhaltend, sogar als man bei Pubs und Bars vorbeilief, wo lokale Fans von Aston Villa dann auch in grosser Zahl vorhanden waren.
Also wir haben hier ja nun eine Situation, in der von einer Gruppe von Menschen mehrere unterschiedliche potenzielle Straftaten unterschiedlicher Schwere begangen worden sind. Also wir haben da einige Zuschauerinnen, die schlugen wirklich auf Polizisten ein. Stühle wurden beschädigt und andere warfen einzelne Becher in die Richtung des Spielfelds. Wie wird denn nun mit solchen Ereignissen, in denen ein diffuser Sachverhalt mit vielen unterschiedlichen involvierten Parteien im Zentrum umgegangen? Also wird da die Fankurve als kollektiv sanktioniert oder können betroffene Fans für Vorfälle im Ausland, in der Schweiz, mit Fernhaltemaßnahmen belegt werden, wie beispielsweise so einem Rayonverbot?
Wir können im Grundsatz mal ähnliche Mechanismen sowohl in England als auch der Schweiz beobachten. Also im Allgemeinen gilt das Strafrecht und das Strafrecht wird angewendet, indem Einzelpersonen verfolgt und bestraft werden sollen. In England kommt diesbezüglich ein bisschen die Fankultur entgegen, weil eben, wie schon erwähnt, die Fans in England häufig in kleineren Gruppen an- und abreisen, teilweise auch als Einzelpersonen ans Spiel gehen. In der Schweiz ist das viel ein größeres Kollektiv. Beim Spiel in Birmingham ist es ja so, dass eben zwei Personen festgenommen wurden. Am nächsten Tag wurden auch noch mehrere Fans am Flughafen angehalten. Und neben diesen einzelnen Bußen, die ausgesprochen wurden, gab es eben auch eine Gefängnisstrafe, die relativ schnell ausgesprochen und auch vollzogen wurde, weil die Person nicht wohnhaft war in England. Also es gibt da nicht irgendein Schnellgerichtsverfahren in England, sondern die Personen, die nicht in England wohnhaft sind, werden da prioritär behandelt. Ohne jetzt das englische Rechtssystem wirklich mit allen Details zu kennen, wirkt eine solche Gefängnisstrafe eher hart, aber auch in der Schweiz kam es in der Vergangenheit zu Gefängnisstrafen gegen Fußballfans wegen Gewaltdelikten, also das ist jetzt nicht meilenweit entfernt vom Umgang, wie das hierzulande geschieht. Sowohl in England als auch in der Schweiz gibt es eben zusätzlich zum Strafrecht Mechanismen des Verwaltungsrechts und des Privatrechts. Also es gibt diese Fernhaltemaßnahmen oder Stadionverbote durch die Clubs selbst, das ist relativ ähnlich. Damit dann eine Maßnahme in der Schweiz ausgesprochen wird, nach diesem Fall beispielsweise in Birmingham oder generell bei einem internationalen Spiel, benötigt es eine offizielle Meldung der zuständigen Polizei des Auslands an die Schweizer Behörde, an die Schweizer Polizei. Und diese kann dann, die zuständige Polizei in der Schweiz, kann dann ein Rayonverbot oder eine Meldeauflage aussprechen. Und dasselbe System hat eigentlich ein Stadionverbot, gestützt auf die Stadionverbotsrichtlinie des Verbands. Auch hier benötigt es eine offizielle Meldung aus dem Ausland. Zusätzlich oder eben gerade als Differenz zu England ist die Perspektive in der Schweiz für die Polizei so, dass eben Mühe besteht, Einzelpersonen aus der Anonymität zu holen, aus der Gruppe zu holen. Und deshalb probiert man seit einiger Zeit in der Schweiz mit solchen kollektiven Maßnahmen bzw. kollektiven Sanktionen gegen ganze Fangruppierungen, ganze Fankurven, das Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen, beispielsweise indem man nach Vorkommnissen ganze Fankurven schließt für ein kommendes Spiel. Diese Maßnahmen bringen aber diverse juristische Probleme mit sich und stehen da auf relativ wackeligen Beinen.
Nun, gemäß Bericht reist ja IBE mit unterschiedlichen Personen an, die ja eben eigentlich den ganzen Tag faktisch deeskaliert haben. Also wir haben hier gehört von einem Head of Safety oder eben auch von der Fansozialarbeit oder Fanbegleiterin und Fanbegleiter. Aber diese Personen wurden ja nie eigentlich von der örtlichen Polizei nicht in das Dispositiv eingebunden. Nun, ich spreche gleich Sie direkt an, Herr Willmann, weil Sie forschen ja aktuell zu dieser Thematik. Und können Sie uns sagen, wer trägt eigentlich die Verantwortung für die Sicherheit? Ist das der Club oder ist das die Polizei? Und was passiert eben, wenn der Club, wie eben bei unserem Fallbeispiel, die Kompetenz hat, aber nicht gefragt wird?
Im Grundsatz ist es so, dass in der Schweiz die Gewährleistung der Sicherheit im Stadion der Club trägt. Also alles, was im Stadion drin passiert, ist grundsätzlich der Fußballclub verantwortlich. Außerhalb, das heißt im öffentlichen Raum, ist das die Polizei. In England ist das nicht ganz so trennscharf feststellbar. Also dort sieht man dann zum Teil so Stadionordner relativ weit vom Stadion entfernt, wie beispielsweise bei diesem Soft-Ticket-Check. Andererseits ist die Polizei auch im Stadion mehr oder weniger präsent. Für das Spiel in Birmingham war es so, dass Aston Villa als Heimclub-Veranstalter war und deshalb auch die Verantwortung trägt für die Sicherheit rund um das Spiel und nicht der BSC IBE als Gastclub. Also IBE selbst hat dort keine Verantwortung, aber gewisse Verpflichtungen von der UEFA, die das Spiel selbst organisiert, weil das eben eine internationale Partie ist. Also die UEFA macht da Vorgaben, beispielsweise mit wie vielen und welchen Begleitpersonen der Gastclub anreisen muss. Grundsätzlich hat IBE aber da keine irgendwie Verpflichtung für die Sicherheit, weil eben Aston Villa Veranstalter war. Zentral ist natürlich das Zusammenwirken der involvierten Parteien und da wäre natürlich die Einbindung dieser Begleitpersonen und deren Meinung und die Möglichkeit zum Kontakt und zur Eskalation höchst gewinnbringend gewesen.
Also diese Art von Eskalation, wie wir sie ja hier an diesem Tag gesehen haben, wird ja auch nicht von den anwesenden Zuschauerinnen gut geheißen. Welches Verhalten der Polizei wird denn von Fans in solchen Situationen als legitim angesehen?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn hinter diesem Begriff der Fans verbirgt sich in diesem Sinn keine homogene Masse, sondern es ist eigentlich mehr eine Vielzahl von verschiedenen Gruppen mit ganz unterschiedlichen Haltungen und Ansichten zur Polizei. Polizeiliches Handeln, kann man schon so sagen, wird insbesondere von der aktiven Fanszene in der Regel kritisch betrachtet. Trotzdem gibt es hierbei Punkte, die eine wahrgenommene Legitimität polizeilichen Verhaltens fördern. Beispielsweise, wenn es dem Grundauftrag der Polizei entspricht, also das Wahren der öffentlichen Sicherheit und der Ordnung, Schutz der anwesenden Personen oder auch die Gewährleistung einer Fantrennung. Das sind Elemente, die in der Regel akzeptiert werden gemäß unseren Daten oder auch wenn es als verhältnismäßig wahrgenommen wird. Verhältnismäßigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Polizei jetzt nicht übermäßig provokativ und übermäßig präsent auftritt, also dass das Aufgebot ein bisschen dem Spiel entspricht, wenn es ein Spiel ist mit tiefer Risikoeinschätzung, dass wir nicht ein riesiges Polizeiaufgebot mit schweren Kräften haben. Das wird in der Regel als verhältnismäßig betrachtet, wenn sich die Polizei eher im Hintergrund hält, jetzt nicht zu nahe an den Fans positioniert und auch jetzt nicht bedrohlich auftritt, jetzt mit Körperpanzern oder der ganzen Schutzausrüstung oder mit dem Gummischrotwerfer bereits im Anschlag.
Das macht ja auch sehr Sinn in diesen Momenten. Man will sich ja als ein Zuschauer nicht vorverurteilt fühlen vom Polizeiaufgebot. Man will nicht im Voraus kriminalisiert werden, wo man sich nur friedlich verhalten hat.
Ja, genau, das spielt eigentlich in dieses Argument mit rein. Und auf der anderen Seite geht aus unseren Daten auch hervor, dass polizeiliches Verhalten als illegitim wahrgenommen wird, wenn eben eine solche Bewertung stattfindet und wenn man als Fan als Bedrohung wahrgenommen wird. Oder beispielsweise, wenn Gewalt oder Repression ausgeübt wird, obwohl sich eine Situation bereits beruhigt hat, oder wenn unbeteiligte Personen durch polizeiliches Handeln tangiert oder geschädigt werden.
Mhm. Nun, Ihre Forschungsstelle wurde unter anderem mit der Unterstützung der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren KKJPD ins Leben gerufen und arbeitet maßgeblich mit der Polizei zusammen zur Datenerhebung. Nun, wie funktioniert diese Zusammenarbeit in der Praxis und wo stößt sie vielleicht auch an ihre Grenzen? Weil, ja, ich nehme jetzt mal an, dass die Interessen ja unterschiedlich verteilt sind. Also ich glaube, dass die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren andere Interessen und Motive unter dieser Datenerhebung verfolgt, als jetzt beispielsweise Ihre Forschungsstelle. Also ja, vielleicht können Sie uns hier auch noch kurz etwas erzählen.
Um vielleicht hier zu Beginn schon etwas auszuholen, gerade in England funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen Forschung und Polizei sehr eng und intensiv. Also auch im Rahmen dieser Spielbeobachtung war eine sehr enge Kooperation mit der lokalen Polizei vorhanden. Wir wurden ja auch durch englische Polizeimitarbeitende begleitet im Rahmen dieser Spielbeobachtung. Und das funktioniert dort sehr gut und man ist sehr interessiert an Erkenntnissen, die durch die Forschung eben herauskommen. In der Schweiz hat die Zusammenarbeit zwischen uns jetzt als Forschungsstelle und der KKJPD einerseits, aber auch den damit verbundenen Polizeikorps kantonaler oder städtischer Art jahrelang relativ gut funktioniert, wurde aber im Zuge der Einführung dieses Kaskadenmodells, das Herr Willmann erwähnt hat, mit diesen Kollektivsanktionen, Kollektivmaßnahmen, durchaus angespannter. Das hat sicherlich damit zu tun auch, dass die vorhandenen Forschungsresultate, die wir allgemein aus der internationalen Forschung, aber auch aus unserer Forschung haben, an verschiedenen Orten durchaus im Widerspruch stehen eben zu solchen Kollektivsanktionen und Maßnahmen. Also man empfand dann die von uns auch teilweise in den Medien geäußerte Kritik und Zurückhaltung im Hinblick auf diese Maßnahmen sicherlich auch als zu einseitig, was dann ja einerseits zu intensiveren Diskussionen geführt hat, andererseits dann letztlich auch in einer Aufhebung der formellen Zusammenarbeit im Rahmen der Forschungsstelle geführt hat. Dort stieß dann tatsächlich eben diese Zusammenarbeit etwas an ihre Grenzen.
Mhm.
Auf operativer Ebene aber sind wir immer noch sehr gut vernetzt und haben dort auch sehr konstruktive Gespräche mit den operativen Einsatzkräften der Polizei und einen sehr eben konstruktiven Austausch auch. Da besteht auch, zumindest gemäß unserer Wahrnehmung, ein erhöhtes Interesse an unserem Projekt und den Erkenntnissen, die wir damit generieren.
Also ein sehr nuanciertes Bild dieser Zusammenarbeit. Also um da direkt nochmal auf die Polizeiarbeit einzugehen, würden Sie denn sagen, muss die internationale Polizeiarbeit bezüglich Sportveranstaltungen in dieser Art grundlegend überarbeitet werden? Oder müssen bestehende Verhaltensprotokolle besser umgesetzt werden?
Im Hinblick auf die spieltagsbezogene Planung würden wir schon sehr stark appellieren, dass als zentrale Frage eigentlich in den Vordergrund gerückt wird, was wird als legitim wahrgenommen seitens anwesender Fans, insbesondere Gästefans natürlich, und was eben nicht, also direkt anknüpfend an die von Ihnen geäußerte Frage. Das geht dann eben wieder sehr stark auf dieses Thema Fankultur, vorhandene Identitäten, Mechanismen, Ansprechpersonen ein, wo man sich dominant und gut aufstellen sollte in der Vorbereitung. Auch die Frage, wie kann situativ dann auf sich ergebende Situationen reagiert werden? Wer ist vorhanden als Ansprechperson? Mit wem interagiere ich als Polizei, wenn es zu Unstimmigkeiten, möglichen Konfliktsituationen kommt? Das sind Aspekte, die wir stärker in den Vordergrund rücken würden, basierend auf den Erkenntnissen, die wir in diesem Spiel, an diesem Spieltag eigentlich generieren konnten.
Ja, und wie sieht das denn konkret aus? Also wie können zukünftig solche Zwischenfälle minimiert oder möglicherweise sogar vermieden werden?
Direkt anknüpfend an diese Ausführungen müsste man eigentlich sagen, es muss darum gehen, eine bessere Integration des beispielsweise vorhandenen Clubpersonals, was jetzt im Falle von BSC IBE eben sehr dominant und präsent war, erfolgen. Und wo das nicht vorhanden ist, nicht jeder Club verfügt über so ein umfassendes Aufgebot von clubeigenem Personal, da muss ganz klar der Beziehungsaufbau zu den Fans, also von der Polizei zu den Fans, von Anfang an ganz eine zentrale Rolle spielen, um eben relevante Personen, Player im Rahmen dieser Masse zu identifizieren, dass man wissen kann, wo kann man Absprachen treffen, wo kann man sich vielleicht eben Unterstützung holen und wo nicht. Und das sollte auch ein ganz klarer Fokus des polizeibezogenen internationalen Austauschs sein. Wie wir ja gehört haben, sind immer auch Polizeieinsatzkräfte des Gästeclubs vor Ort. Sogenannte Spotter sind das in der Regel eben meistens, die wir schon angetönt haben, die auch eine gewisse Szenekenntnis mitbringen und solche Aspekte auch übermitteln können. Ja, und dann eigentlich die Frage in die Bewertung mit einbeziehen, was für, ich sage jetzt mal, interaktionsbasierte Risiken existieren. Wer sind eben die Ansprechpersonen bei den Fans und beim Club? Und dass wir ganz allgemein versuchen, beim polizeilichen Handeln eben stärker auf evidenzbasierte Ansatzpunkte, auf evidenzbasierte Strategien zu setzen. Das erscheint uns doch als ganz zentral und wichtig, wenn wir möglichst sichere und friedliche Spiele gewährleisten wollen. Genau damit schaffen wir dann eigentlich eben die Rahmenbedingungen, dass solche Situationen, wie wir sie in Birmingham gesehen haben, eben nicht vorkommen und die Situation eben vielleicht doch friedlich bleibt. Man muss hier noch einmal festhalten, zu keiner Zeit ergaben sich irgendwelche Hinweise, dass es geplante aggressive Handlungen waren, die da von den Fans ausgingen, was sehr stark auch diesem Hooligan-Stereotyp, der vielleicht in der Bevölkerung vorherrscht, widerspricht. Also das war keine geplante Gewalt, sondern die ist wirklich interaktionsbasiert entstanden.
Danke vielmals.
Spannend. Nun ja, der Fall Birmingham zeigt, Gewalt entsteht oft nicht nur aus böser Absicht, sondern oft auch aus Missverständnissen. Nun, im heute diskutierten Fall etwa eben das fehlende Wissen um diese kulturellen Normen. Wie wir heute auch gelernt haben, braucht internationale Polizeiarbeit nicht nur Statistiken und nicht nur Daten, sondern eben auch echtes Verständnis für die Gruppe, die die Polizei betreuen oder kontrollieren will. Herzlichen Dank Alain Brechbühl, Gianretto Pfister und Tim Willmann für dieses sehr interessante Gespräch. Und auch wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie in der nächsten Rechtsfolge wieder begrüßen zu dürfen.
Ja, danke nochmals.
Herzlichen Dank an Sie für die Einladung zu diesem Gespräch.
Dankeschön.